groß geworden, Kind geblieben, Erzieherinnen packen aus. Ja, mir lacht das Wasser schön im Mund zusammen, wenn ihr an unser heutiges Thema denkt. Es geht halt um das Thema Ernährung in Kitas, allgemein so ein bisschen die Ernährung von Kindern. Wir wollen jetzt da halt nicht irgendwie diejenigen sein, die euch vorschreiben, wie ihr eure Kinder zu ernähren habt, weil ich glaube, das muss sowieso jeder immer ein bisschen für sich selber entscheiden. Aber es gibt durchaus ein paar so Richtlinien. Das hat einmal vorgegeben von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und so weiter. Wir haben uns ein paar so Basics einfach rausgesucht zum Thema Ernährung in Kitas. Also einmal natürlich, wie viele Kinder werden denn überhaupt in Kitas verköstigt? Jetzt hätte ich fast gesagt gegessen. Das war jetzt ein bisschen grausam. Und dann einfach auch, was ist denn wichtig, wenn ich ein Kind quasi zwischen 0 und 6 habe? Wie schaut da die Ernährung aus? Und was ist, wenn dann mein Kind ein bisschen älter wird? Was braucht es denn? Ist es notwendig, dass ich irgendwelche Zusatzpräparate füttere und ähnliches? Oder ist einfach eine ausgewogene Ernährung vielleicht sogar das Ziel, das wir erreichen wollen? Also seid gespannt und dann könnt ihr mal ein bisschen vergleichen, wie eure Ernährung in der Kita so ausschaut.
Bevor wir jetzt so richtig starten mit dem Thema, wollen wir euch erstmal erzählen, wie viele Kinder da eigentlich betroffen sind davon. Also im Jahr 2016 waren 2,1 Millionen Kinder in Deutschland in einer Mittagsverpflegung, beziehungsweise haben die in Anspruch genommen. Im März 2019 waren es dann schon knapp 2,8 Millionen Kinder von 0 bis 6 in Deutschland. Also das heißt, ihr seht schon, dass da ein ganz großer Bedarf an Kinderverpflegung sozusagen auch besteht und deswegen auch die Kindertageseinrichtungen da einen ganz großen Bereich oder eine ganz große Verantwortung auch tragen zu dem Thema.
Und die Kinderzahl, die du quasi gerade vorgelesen hast, da ist es so, dass die meisten von diesen 2,8 Millionen Kindern da durchschnittlich, und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, durchschnittlich 7 Stunden in der Kita verbringen. Mhm. Das heißt quasi eigentlich alle diese Kinder kriegen zumindest ein Mittagessen. Also ob die dann am Nachmittag nochmal Brotzeit kriegen, das ist das eine, aber am Mittagessen kriegen es quasi fast alle.
Ja, und auch nicht nur ja ein Mittagessen, sondern es gibt auch immer mehr Kindertageseinrichtungen, die auch die Brotzeit für die Kinder herrichten, übernehmen da nochmal einen zweiten Teil mit einer großen Verantwortung, weil ja das auch ausgewogen sein soll und auch gut für die Ernährung oder eine richtige Ernährung ja beinhalten oder eine gesunde Ernährung beinhalten soll.
Ja, die DGE sagt ja quasi auch, dass es eigentlich mittlerweile eine Hauptsäule an Aufgaben haben, die in der Kita übernommen wird, ist eben das Thema Ernährung, aber jetzt nicht nur, was esse ich, sondern auch das Ganze drumherum. Also der Träger und die Kita an sich sind quasi auch so ein bisschen mitverantwortlich dafür, diese Nachhaltigkeit die Kinder eigentlich näher zu bringen. Woher kommt mein Essen? Wie viel von was brauche ich eigentlich? Wie ist eine gute Tierhaltung, also wenn ich Fleisch quasi isst, dann ist es kein Fleisch nicht, wo die gequält worden sind, dann wo wächst mein Essen, also manche Kinder glauben ja nach wie vor nur, dass zum Beispiel Getreide aus der Packung kommt, weil sie halt noch nie irgendwie wahrgenommen haben, dass das erste Mal auf dem Feld wachsen muss. Und da sagen die eben auch, dass gerade das wahnsinnig wichtig ist. Und das ist auch deswegen so wahnsinnig wichtig, weil ein bisschen so erschreckend nur zu den Zahlen dazu kommt, dass jedes siebte Kind in Deutschland zwischen 3 und 17 Jahren übergewichtig ist.
Ja, eigentlich schon krass, wenn man sich das überlegt. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt so mal an meine Kinder denke, aus meinen Einrichtungen oder ja, aus meiner jetzigen Einrichtung, muss ich sagen, es stimmt.
Ja.
Es ist echt so.
Die sagen ja zum Beispiel, dass die Zahl an Diabeteserkrankungen und Erkrankungen, also in Form von Adipositas, sprich Fettleibigkeit, immer mehr zunehmen. Und ich denke mir dann oft so, es gibt doch jetzt so viel, was man irgendwie in die Richtung macht. Also es gibt ja da dieses Programm zum Beispiel FitKit, das wo es vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt, wo du quasi so ein bisschen den Kindern schon ganz an der Basis beibringen kannst, was ist eine gesunde Ernährung, so mit 5-mal Obst und schieß mich tot. Die schreiben zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, dass das einfach auch ganz viel mit diesem sozioökologischen Stand zu tun hat. Also sprich, wir erleben die Kinder daheim die Ernährung.
Ich glaube auch, dass es ja auch eine Sache ist, wie ist die finanzielle Situation auch zu Hause und da auch die Kinder natürlich das miterleben, wenn die Familie nicht so viel Geld hat, dann ist es komischerweise so, dass diese Familien die teuren Tiefkühlprodukte kauft, die dann schnell gehen und nicht dann irgendwie sich selber mal eine Pizza machen oder unter darauf achten, wie es belegt wird oder sowas. Das, glaube ich, ist schon auch mit ein großer Punkt. Und ich muss aber sagen, es gibt jetzt von den Krankenkassen zum Beispiel, gibt es ja von der AOK, meine ich, gibt es ja diesen Zug, diesen
Tiger Kids
Tiger Kids Zug, zum Beispiel, das weiß ich, aber ich überlege jetzt gerade so grundsätzlich mal in meinen Einrichtungen. Also ich kenne den Zug, das mit dem FitKit, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, bis auf das, wo du es jetzt bei der Recherche erzählt hast. Ich finde, dass man, und wenn ich eben auch zurückdenke an meine Kindergartenzeit, haben wir da tatsächlich auch gar nicht so viel zu dem Thema eigentlich gemacht.
Wobei jetzt zum Beispiel drinsteht, dass das Robert-Koch-Institut, wo ich eine Studie herausgegeben hat, allerdings habe ich dazu jetzt keine genaue Jahreszahl nicht, dass das ein stetiger Anstieg war. Also das ist quasi, das ist jetzt von Jahr zu Jahr so ungefähr, von Studie zu Studie, sind es auch mehr Kinder geworden, die übergewichtig zum Beispiel sind oder bereits in frühem Stadium ihres Lebens an Diabetes Typ 2 leiden. Also das finde ich schon sehr erschreckend.
Ja.
Was jetzt ich zum Beispiel noch rausgefunden habe, ist, es gibt wie so eine Art Richtlinien, nehmen wir es jetzt einfach einmal, was braucht denn eigentlich ein Kind so ungefähr? Und da gibt's jetzt aus einem Magazin raus, so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, und zwar schreiben die einmal, dass quasi so einen Entwicklungsschub gibt von Geburt bis zum dritten Lebensjahr, dann vom dritten Lebensjahr bis zur Pubertät und dann quasi in der Pubertät. Und die schreiben jetzt zum Beispiel, dass am schnellsten der Wachstum der Kinder ja in diesen ersten drei Lebensjahren vollzogen wird. Da wachsen sie wahnsinnig gut, dass sie verdoppeln in der Körpergröße ja quasi, und in der Zeit braucht der Körper ja sprichwörtlich viel, viel mehr, um einen Wachstum, sprich von Knochen und Muskeln und Hirn und was der Geier was alles aufrecht zu erhalten. Wenn sie dann so von 2 bis 3 in die Pubertät kommen, das ist so die zweite Wachstumsphase, da verlangsamt sich das Ganze dann schon. Aber jedes neue Jahr bringt halt trotzdem ungefähr so 5 bis 6 Zentimeter Körpergröße. Also wenn man sich das mal so vorstellt, das verstehe ich schon, dass manche Eltern sagen, man sieht förmlich, wie sie aus den Hosen rauswachsen. Und in der Pubertät ist es dann so, dass quasi nochmal ein wichtiger Entwicklungsschub kommt und Wachstumsschub kommt. Aber natürlich ist das dann nochmal schon deutlicher anderer Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und da haben dann, sag ich jetzt mal, andere hormonelle Dinge auch nochmal viel entscheidender, wie auch die Nahrung einfach aufgenommen wird, wie es verarbeitet wird und so weiter. Und was ich total interessant finde, die schreiben zum Beispiel auch, dass sich Kinder groß toben soll. Also da kommt dann auch nochmal raus, dass neben der guten Ernährung es auch wahnsinnig entscheidend ist, dass auch Bewegung mit dazu spielt. Aber jetzt gerade du für dich im Hort, Bewegung wird ja aufgrund der zum Beispiel schulischen Anforderungen ja immer weniger.
Ja, ganz, 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 ganz wenig tatsächlich. Also wenn ich mir jetzt überlege, vom Tagesablauf her, meine Kinder, die kommen von der Schule 6 Stunden, das heißt, sie haben 2 Pausen gehabt, von jeweils 15 Minuten, glaube ich, sind das. Das heißt, es ist eine halbe Stunde von 6 Stunden sitzen. Dann kommen sie zu uns in den Hort, essen Mittag, das dauert auch eine halbe Stunde, das heißt, wir sitzen da auch wieder. Jetzt, wo die Corona-Beschränkungen sind oder aufgelockert werden, können wir jetzt zum Glück zwischen Mittagessen und Hausaufgabe nochmal so eine Viertelstunde wenigstens rausgehen. Das heißt, sie haben dann da eine Dreiviertelstunde, wo sie sich bewegen konnten bis um 2 Uhr. Und da siehst du schon mal, dass das eigentlich, wenn du sagst, Bewegung gehört definitiv dazu, viel zu wenig ist. Also wenn du überlegst, das ist ein Tag von in der Früh um 8 bis um 2 und davon können sie sich eine Dreiviertelstunde, also 45 Minuten bewegen.
Und da musst du dazu sagen, manche Kinder gehen ja nicht einmal zu Fuß in die Schule oder können mit dem Radl fahren, ganz viele müssen mit dem Bus zum Beispiel fahren. Das heißt, sie stehen an der Bushaltestelle, sie sitzen im Bus, sie sitzen in der Schule, sie bewegen sich diese, sagen wir jetzt einfach mal aufgerundete Stunden, vielleicht wenn es hochkommt, eineinhalb, wenn es nur in den unteren Jahrgangsstufen sind, dann sitzen sie bei der Hausaufgabe, sie sitzen beim Essen, dann sitzen sie daheim, wenn sie irgendwas lernen müssen, lesen, üben und so weiter und so fort. Und da kommt einfach dazu, dass in der Ernährungspyramide, das kennt bestimmt jeder von euch, wo oben die Süßigkeiten sind, von denen man ganz wenig haben soll und so weiter, da fehlt eigentlich laut DGE dieser Bereich der Bewegung, also wie wahnsinnig wichtig das quasi ist, wie viel Bewegungseinheit ein Kind eigentlich braucht hat. Und was ich sehr interessant gefunden habe, als wir ein bisschen recherchiert haben, war, neben dieser normalen Ernährungspyramide, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung quasi mit Wasser beginnt, also die sagen wirklich, es ist Trinken ist das Entscheidende, dann kommt Obst und Gemüse, dann kommt Getreide, dann kommt sowas wie Käse, Milch, Fleisch und Fisch, dann kommen Fette und dann ganz oben kommt so dieses Süßigkeiten und Fastfood-Gedöns. Da habe ich was gefunden, und zwar wie viel Trinken, dass Kinder quasi in den unterschiedlichen Lebensjahren so ungefähr brauchen. Und jetzt können sich jeder mal überlegen, wenn wir euch das jetzt sagen, ob ihr annähernd dann als Erwachsener auf seinen Flüssigkeitsbedarf kommt.
Also ich kann dir gleich mal sagen, ich sehe es gerade, nein, definitiv nicht. Also es geht los, dass Kinder mit einem Jahr einen halben Liter am Tag trinken sollten. Also das ist eigentlich schon gar nicht mal so wenig, würde ich sagen. Dann die Kinder von 2 bis 6 Jahren 0,75 Liter am Tag. Muss man auch erst schaffen als Kindergartenkind, glaube ich.
Das ist eine ganze Flasche Wasser, genau, das ist so ja, Holzen oder so.
Genau, das ist auch, glaube ich, auch Gewöhnungssache tatsächlich. Die Kinder von 6 bis 12 Jahren 1 Liter am Tag und danach dann 1,5 Liter am Tag und da weiß ich, dass ich das nicht schaffe.
Ich würde gerade sagen, also ich glaube, es sind tatsächlich einige dabei, die wohl jetzt sagen werden, boah, schau, wie 1,5 Liter am Tag. Also vielleicht schafft man es irgendwie im Sommer. Aber im Sommer müsste man ja dann eigentlich die Menge fast schon verdoppeln, weil man ja dann auch wieder massiv schwitzt. Und da ist natürlich jetzt schon wichtig, dass man bedenkt, die gingen hier von Flüssigkeiten aus, das ist Wasser oder ungesüßter Tee. Also jetzt nicht Spezi, Cola, Kaffee oder so, sondern da geht es tatsächlich um den reinen, sag jetzt mal, Wasserhaushalt. Die schreiben auch, dass hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse vorkommen sollten im Speiseplan, aber dass tierische Fette, die heute in Fisch und in Fleisch vorkommen, genauso wichtig sind. Und das haben wir jetzt ein bisschen bei dem Punkt, wo man, glaube ich, ganz heftig diskutieren konnte, vegane Kitas.
Ja, wobei der da die Empfehlungen von der DGE und was hatten wir noch? Ich glaube, das Bayerische, also das Amt für Landwirtschaft und Ernährung, die raten ja von sowas komplett ab. Also komplett vegan und komplett vegetarisch raten die tatsächlich ab, weil eben dann den Kindern diese wichtigen Fette ja abgehen. Also wie so Omega-3-Fettsäuren oder sowas, die ja auch gesund sind für den Körper. Man hört jetzt immer mehr, dass so neu moderne Kitas tatsächlich das anbieten, wobei ich auch schon gehört habe, dass das in einer gewissen Art und Weise an Kindeswohlgefährdung grenzt.
Also ich war zum Beispiel von einer Kita in München, da war es tatsächlich so, das ist, die bieten dieses vegane Essen an und die sagen, sie schaffen es, diesen Bedarf, den die Kinder haben an Mineralstoffen und so weiter und so fort, durch die entsprechenden Lebensmittel aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern. Ich kann jetzt weder sagen, weil ich ja keine Ernährungsexpertin bin, dass das stimmt oder dass das nicht stimmt. Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass so ja renommierte Sachen wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja dadurch sehr intensiv dahinter sind, die jetzt halt nicht als die Ernährungsform schlechthin für Kinder von 0 bis 6 halten. Die sagen sogar bis zum Alter von 12 Jahren, wenn sie diese Intensivwachstumsphase quasi ist, dass die Kinder das einfach brauchen. Ich glaube, entscheidend ist einfach, dass man sagt, es kommt so ein bisschen auf das Ausgewogene an. 1 bis 2 einmal in der Woche Fleisch ist für Kinder gesund, dann täglich diese 5 Portionen Obst oder Gemüse. Und was ich eigentlich noch viel, viel wichtiger finde, ist, dass man die Kinder ganz frühzeitig das Thema Ernährung einfach nahe bringt, dass die mitkochen dürfen, dass die dabei sind beim Einkaufen, dass die mal auf das Erdbeerviertel mitgingen, wenn man Erdbeerbrocken tut, dass man, wenn man zum Beispiel einen kleinen Balkon hat oder einen Garten hat, dass man das Zeigel einmal selber anbaut. Einer Kita, es gibt ja welche, die haben Hochbeete oder kleine Gemüsegärten oder so. Ich glaube, je mehr, dass die Kinder in dieses Thema Ernährung involviert haben, desto lieber setzen sie es auch um und essen zum Beispiel mal eine Tomate, die du selber geerntet hast.
Ja, glaube ich auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil sie halt einfach sehen auch, was da dahinter steckt, dass ja da auch Arbeit dahinter steckt, dann aber halt selber sagen können, hey, ich habe das geschafft, dass das gewachsen ist und deswegen probiere ich das jetzt auch. Was ich auch total interessant finde oder auch wichtig finde, dass man das den Kindern einfach mitgibt, ja, eine gewisse Essenskultur einfach auch. Das heißt, am Tisch, wie man am Tisch sich benimmt, aber halt auch von der Menge her. Also, dass man sich nicht den ganzen Teller voll schaufelt, nur weil man jetzt gerade meint, man hat so viel Hunger, weil es tatsächlich heißt, dass eine Faust voll reicht, damit ein Kind satt ist, ein Kindergartenkind. Und wenn man so überlegt, was die Kinder oft an Brotzeit auch dabei haben, das ist oft viel mehr als eine Kinderfaust eigentlich.
Ja, man hat ja immer so Jahresthemen auch in der Kita und im Hort und so weiter. Und ich finde es eigentlich total wichtig, dass mindestens 2-mal im Jahr das Thema Ernährung irgendwie also ein bisschen am Platz hat. Allein schon dieses, wie viel Zucker ist zum Beispiel wo drin. Das ist ja auch, als wir das mal bei uns in der Einrichtung gemacht haben, wir haben zahlreiche Eltern gehabt, die schockiert waren, wie wahnsinnig viel Zucker in einem Apfelsaft ist. Also jetzt hat, wo du dir denkst, ja, da kaufe ich jetzt extra von, keine Ahnung was für einer Marke, den naturtrüben Apfelsaft. Und dann haben die wahnsinnig schockiert, dass da zum Beispiel 20 Stück Würfelzucker drin sind. Wo
du dir denkst, ja, der Fruchtzucker einfach auch, der damit
drin ist. Ja, und viele werben meistens halt davon, dieses naturtrüb. Und dann meinst du irgendwie, ja, naturtrüb ist automatisch gesund.
Ja.
Und dabei stimmt es eigentlich gar nicht. Es ist immer wieder die Diskussion, die aufkommt in den Medien und Social Media und so weiter. Was ist mit Zusatzvitaminpräparaten oder Mineralstoffpräparaten für Kinder? Also braucht ein Kind quasi im Winter zum Beispiel spezielle Zugabe von Vitamin D, weil man ja sagt, das werde produziert über UV und papapap. Nein. Also das ist ganz klar rauszulesen aus diesen, sag jetzt mal, gesundheitlichen Studien, egal ob das jetzt das Robert-Koch-Institut ist oder die DGE oder wo auch immer, über Kinderärzte und so weiter und so fort. Kinder in diesem Alter brauchen, wenn sie jetzt nicht irgendwelche Vorerkrankungen haben.
Oder Mangelerscheinungen oder sowas, ja.
Genau. Dann brauchen sie keine Zusatzpräparate. Und eigentlich brauchen auch wir Erwachsene das nicht. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung, dann brauche ich mir eigentlich kein Vitamin-C-Pulver kaufen und keine Vitamin-D-Kapseln kaufen und so weiter und so fort. Dann tue ich vielleicht, wenn ich wahnsinnig viel Sport mache, mir mal Magnesium holen, damit ich nicht so viel Krämpfe kriege, wenn ich es übertrieben habe oder ähnliches. Aber eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Jetzt ist aber so, Caro, du kennst es bestimmt auch und ganz viele von euch, die dazuhören, kennen das und vielleicht ist die ein oder andere Mama, Papa dabei, die sich dann denken, ja, ihr könnt euch schon leid drehen, aber probier mal, dass mein Kleiner eine Grippe ein Stückerl Gurken probiert.
Ja, ist ganz schwierig. Also ich finde, im Kindergarten war es einfacher, muss ich sagen, wie jetzt im Hort. Es gibt Kinder, die boykottieren halt gefühlt alles. Wobei es jetzt bei uns, wenn es zum Beispiel Rohkost gibt, dann heißt es halt bei uns nicht, willst du was, sondern was willst du? Da ändert sich dann die Fragestellung und dann gibt es diese Möglichkeit zu sagen, nee, es gibt nicht, also das Kind will nichts. Ist dann natürlich relativ gut ausgeschlossen. Das sind halt dann so Sachen wie, er isst keine Tomaten, aber Ketchup zum Beispiel schon. Also ich glaube, man muss es den Kindern immer wieder anbieten, immer wieder schmackhaft machen, auf verschiedenste Art und Weise. Wie gesagt, Kinder in der Pubertät oder in der Vorpubertät sind da einfach besonders schwierig, sage ich jetzt mal. Und manchmal ist dann auch dieser Gruppenzwang, dieser positive Gruppenzwang ganz gut. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht oder das Gefühl, dass es im Kindergarten einfacher ist, den Kindern das einfach immer wieder anzubieten, wie jetzt einem Schulkind.
Es ist ja zum Beispiel so, das hast du vorher eben so schön gesagt, ihnen das immer wieder anzubieten. Also es ist absoluter Bullshit, ein Kind zu zwingen, etwas zu probieren. Auch wenn es immer wieder diesen Hintergrund gibt, doch, also, und dann hat er es probiert und dann hat es ja mehr doch geschmeckt. Es ist nicht richtig, ein Kind zu zwingen, etwas zu essen. Das hat nämlich ganz, ganz, ganz viel mit der Würde meines Selbst zu tun. Was lasse ich in meinen Körper? Nein, und was nicht. Wie du gesagt hast, man konnte es schön herrichten, man konnte es dekorieren, man konnte es anpreisen, man konnte sagen, ich stelle es auf den Tisch hin und dann isst der Hans, isst dann vielleicht ein Stückerl Gurke und dann denkt sich der Fritz, Mensch, das ist der auch, vielleicht isst es dann auch mal. Auf die Art und Weise können die Kinder an eine gesunde Ernährung ran. Für ganz, ganz schrecklich zum Beispiel, das läuft für mich unter Körperverletzung, ist, du musst das aufessen.
Aufessen, ja.
Finde ich ganz, ganz schlimm. Jeder, der vor uns schon mal beim Essen war und hat einfach das Feuer auf den Teller gekriegt, der weiß, wie schrecklich das ist, wenn du eigentlich schon diesen halberten Würgereiz hast und dann sollst du aber weiter essen. Also zwingen, jemanden was zu probieren, da die auf gar keinen Fall machen. In verschiedenen Varianten anbieten oder zum Beispiel mal, wenn jemand Ketchup isst, sagen, weißt du eigentlich, dass da Tomaten drin sind? Das finde ich so ein bisschen der richtige Weg in meine Augen, quasi das die Kinder anzupreisen. Du willst gerade was sagen?
Ja, ich habe dann eine sehr lustige Geschichte. Und zwar habe ich ein Kind, das hat, ich weiß nicht warum, aber immer das Thema Krebse und Krabben bei ihm ständig. Also es ist ein Junge in der 4. Klasse und dann immer Krabben und er hat Angst vor Krabben und hast du schon mal Hummer gegessen? Und jeden Tag kam irgendeine Frage zu dem Thema Krabben, Hummer, keine Ahnung. Irgendwann sagt er, ja, also er würde das niemals probieren, weil überhaupt, nee, also Krabben, Hummer, nee, geht gar nicht. Eines Tages saß er dann am Tisch und dann habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich mir am Abend Sushi hole und dann sagt er, ah, beim Chinesen, da gibt es immer so gute Chips. Dann habe ich ihn so angeschaut und habe dann gesagt, ja, du meinst die Krabbenchips. Dann sagt er, nein, keine Krabbenchips. Ich esse doch keine Krabben. Und dann meinte ich so, doch, aber diese weißen Chips, die man da so als Nachspeise oder oft als Zugabe bekommt. Also nein, der würde nie essen, das sind andere. Dann habe ich gesagt, du weißt was, frag doch mal am nächsten Tag die Mama und den Papa, was das eigentlich immer so ist. Ja, es stellte sich raus, es waren tatsächlich Krabbenchips.
Hey, und hat geschmeckt?
Ja, er fand die ganz gut. Also er hat dann doch beschlossen, die wird er dann essen. Genau das sind die Dinger. Ja, und dann sind da echte Krabben drin. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich eher in Pulverform und wahrscheinlich auch sehr minimal. Aber ja, soll vorkommen. Aber das war halt so witzig, weil er halt wirklich einfach so überhaupt nicht wusste, aus was das ist oder was das eigentlich ist.
Ja, das ist dann fast so ein bisschen leicht kindliche Naivität, die dann auf einmal so überschattet wird von der Realität. Aber also hinsichtlich der Zeit, wenn ich bei uns so schaue, wir weiben in unserem Podcast an, ich glaube, es ist Zeit für so unser, ja, allmalige Zusammenfassung. Also wenn es um das Thema Ernährung geht, seid euch einfach bewusst, wenn ihr in einer Kita arbeitet, in einem Hort, in der Mittagsbetreuung oder ähnliches. Ernährung ist wahnsinnig wichtig, darf aber nicht so diesen Schwerpunkt haben auf friss nicht so viel, stopf nicht so, du hast zu wenig gegessen, sondern oder das soll alles, oder du musst essen, genau, sondern das soll quasi alles, was sehr Alltägliches wären, was Natürliches sei. Zwingt eure Kinder nicht zum Probieren oder zum Aufessen, werdet aber auf verschiedenen Varianten das Ganze anbieten und seid euch einfach bewusst, wie viel Kinder eigentlich an Mittagsbetreuung, Mittagessen in den Einrichtungen grillen und wie wichtig es ist, zum sagen, wir legen Wert auf regional, auf saisonal, dass man die Kinder mit einbezieht beim Aufschneiden von Obst und Gemüse, beim Kochen. Man kann zum Beispiel einfach mal einen Tag beim Caterer aussetzen, wenn das möglich ist, was so die Räumlichkeiten hergibt, damit die Kinder selber kochen und derzeit die Eltern ein bisschen mit ins Boot holen. Also manche Eltern, wir haben vorher gerade drüber geredet, eben, die kaufen so dann das Fast-Food-Essen im Endeffekt, weil man das halt schnell auftauen kann oder so.
Mit ja, die türkische mal Eltern oder sowas, das sind ja ganz oft die, die auch gerne mal was mitbringen oder auch mit den Kindern zusammen kochen.
Ja, also genau. Also stimmt, man kann eigentlich einfach aus anderen Kulturen einmal verschiedene Gewürze und das Ganze mit einbauen. Also achtet einfach da auf eine ausgewogene Form, bringt die Kinder dabei, woher kommt unser Essen, auf was achte ich, wenn ich quasi Tiere esse, dass die halt auch ein glückliches Leben gehabt haben und so weiter. Ja, ernährt sich einfach vorbildsmäßig auch gesund, habt nicht bei der Brotzeit jetzt mal Nutella-Brot und Spezi dabei, sondern macht ein Zauberwasser mit den Kindern, wo Zitronenscheiben drin haben oder Trauben und ähnliches. Und dann bleibt's gesund, ernährt sich gesund und hätte ich fast gesagt, hau rin.
Naja.
Das sagt man doch manchmal so. Na, auf alle Fälle, danke
fürs Haut's rein.
Haut's rein, genau.
Passt vielleicht besser.
Haut's rein. Bleibt's gesund und in dem Sinne, folgt uns weiterhin auf Instagram und Co. Werdet uns einfach kommentieren, werdet uns liken, werdet uns speichern und verbreitet unseren Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und in dem Sinne, Caro, sagen wir heute zu, ja, ne?
Viert euch!